Nahaufnahme. Der Feuerwerk-Podcast. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
Herzlich willkommen zur 36. Folge der Nahaufnahme. Ich bin Julia Fichtel von der Feuerwerk-Fachstelle Pop.
Und ich bin Esther Diestelmann hier für Radio Feuerwerk. Und auf die heutige Folge, muss ich sagen, habe ich mich ganz besonders gefreut, weil man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin ein Hip-Hop-Mädchen schon immer gewesen. Ich war ein großer Fan von unserem heutigen Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns im Innerhausstudio am Röckelplatz bist. Willkommen, David P.
Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Wunderbar, ich stelle dich ganz kurz vor. Das machen wir immer am Anfang, bitte. Weil man weiß ja nie, wer gerade zuhört. David P., mit bürgerlichem Namen David Pappo, ist im Jahre 1975 geboren. Er hat zwei einnehmende Berufungen. David ist Hausarzt und Rapper. Zusammen mit Glam und DJ Explizit hat er Main Concept gegründet. Und das 1990, also schon ein paar Jahre her, was gerade ausgiebig mit dem Album 3.0 gefeiert wird. Main Concept ist ein unfassbar wichtiger Teil der Münchner Hip-Hop-Szene, auch weil sie gemeinsam das Label 58 Beats gegründet haben und somit auch anderen HiphopperInnen eine Plattform geben. Danke, dass du da bist, David.
Sehr gerne.
Genau, und mit dir wollen wir heute über Wortgewalt, komischerweise natürlich als Rapper, aber auch eben in der Spaltung der Gesellschaft sprechen. Und
also Wortgewalt zwischen Rap und Impfen haben wir den Titel genannt.
So haben wir den Titel genannt, sehr sexy, ne? Ja. Genau, und Impfen ist jetzt das Erste, was ich mal fragen wollte. Du bist Hausarzt, Impfprio in Bayern ist aufgehoben. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ob die Impfprio jetzt aufgehoben ist oder nicht, ist prinzipiell irrelevant, weil ich ja immer noch gucke, dass eben quasi die Leute mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf prioritär geimpft werden. Was es mir einfacher macht, ist, wenn ich dann irgendwie eine Impfung übrig habe, muss ich mir nicht einen Kopf machen, sondern kann guten Gewissens dann den ich eben als Ersten erreiche, dann eben auch einbestellen zum Impfen, bevor ich irgendwie 40 Leute dadurch telefoniere, wovon dann 39 eh keine Zeit haben, gerade jetzt dann zu kommen und so. Das macht's angenehmer. Ansonsten muss ich sagen, meine Patienten machen mir da überhaupt keinen Stress und keinen Druck und drängeln nicht. Und was man da so im Fernsehen sieht, so, ich habe ein Recht darauf, das ist bei uns nicht so. Liegt aber vielleicht auch daran, meine Patienten sind, ich sag 99%, weil es der Großteil einfach sind Patienten oder Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich rede ja fast kein Deutsch in der Arbeit so. Ich spreche Serbisch, aber eigentlich spreche ich ja dann auch Kroatisch und auch Bosnisch. So gesehen bin ich der Community-Arzt für die, ich sag mal, Community der Menschen aus den ex-jugoslawischen Ländern, um das ganze Spektrum in Worte zu fassen. Und vielleicht ist das auch irgendwie ein Grund, dass die da einfach entspannter sind.
Hast du in dem letzten Jahr mal eine Phase, du als Privatmensch, wo du irgendwas dich da geängstigt hat?
Nein.
Auch nicht sozusagen das Sozialverhalten, der Umgang von anderen Menschen damit?
Also sagen wir mal so, das medizinische Phänomen im Coronavirus hat mich zu keinem Zeitpunkt geängstet. Es war von Anfang an klar, wir reden ja hier nicht von Ebola, sondern von einem, wie soll ich sagen, Atemwegsinfektvirus, wo bestimmte vulnerable Gruppen hochgefährdet sind, was wir auch von anderen Infektionen kennen. Und es war völlig klar, wir reden hier von Viren. Also das ist ja nicht irgendeine Krankheit, die über Blickkontakt übertragen wird, sondern halt über diese berühmten Aerosole. Und da kann man sich schützen davor, man muss es halt konsequent machen, seine Maske tragen, Hände waschen, was halt alles dazugehört so und das natürlich auch von den Leuten dann einfordern, aber auch da ist noch nie jemand ohne eine Maske zu mir reingekommen seit dem Ganzen. Auch die, die daran nicht glauben, machen das so. Das ist eine Frage des Respekts. Und deswegen war ich da jetzt nie paranoid so irgendwie, dass dann, oder auch, dass meine Kinder das aus der Schule, mein, dann kriege ich es halt und dann, mei, was soll ich machen? Entweder überlebe ich es oder ich überlebe es halt nicht so. Also weißt du, wie ich meine?
Ich hab's überlebt.
Ja, ach, siehst du. Dann eben, das ist doch, dann weißt du auf jeden Fall, dass dein Organismus einiges aushalten kann. Und keine Ahnung, ich bin nicht so ein Typ. Also ich,
das ist aber gerade, was du gesagt hast, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist, du weißt Aerosole, du weißt, man kann sich da schützen, das ist ein Virus, bla 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 bla. Aber trotzdem hat das ja etwas mit unserer als Gesellschaft gemacht. Ne?
Das ist der nächste Punkt. Und das macht mir schon irgendwie, wie soll ich sagen, es macht mir keine Sorgen in dem Sinne, dass ich jetzt nicht schlafen kann und da über die Zukunft der Menschheit grübeln grüble, aber es ist schon echt abgefahren, wie eben, wie sozusagen eine Krankheit eine Projektionsfläche wird für Weltanschauungen. Das ist ja fast schon wie Mittelalter. Da war ja auch quasi die, wie man zur Pest stand, eine Frage der Weltanschauung und nicht irgendwie nicht eine Frage der Wissenschaft. Gut, die zu der Zeit auch nicht so war.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist der einzige Unterschied. Ne? Man hatte
keine besseren Erklärungen. Ja. Heute hat man die, aber letztendlich wird also in diese Pandemie oder halt in die Pandemie so wahnsinnig viel werden Glaubensinhalte, Weltanschauungen, Überzeugungen reinprojiziert, die ja jetzt mit dem Virus schon gar nichts mehr zu tun haben so. Und dann erst so ins Virus selber halt so und dann jetzt dann in die Impfung und das ist schon abgefahren halt so. Und das ist definitiv insofern besorgniserregend, weil die Leute flippen aus, also in beide Richtungen, aber natürlich eher so in die Querdenker Weltverschwörungsrichtung. Das sind für mich definitiv die gefährlicheren.
Das sind die gefährlicheren, weil sie sich krasser vernetzen.
Es gibt auch Leute, die sind halt super ängstlich gewesen mit dem Virus, aber die waren vorher schon ängstlich wegen anderen Sachen. Und dann bietet sich natürlich sowas an.
Ist auch okay.
Genau. Es ist nicht okay für denjenigen. Er kann was dagegen tun.
Für die Gesellschaft
ist es okay. Aber wenn ich das wie Individuum sehe, dann tut es mir echt leid, wie Leute drunter leiden halt, so unter zum Teil irrationalen Ängsten. Aber das mit den Querdenkern, wie soll ich sagen, die sind definitiv die gefährlicheren, weil das ja auch so eine bestimmte Art von Leuten ist, so Leute, die der Meinung sind, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein. Und das ist ja immer suspekt. Also wenn jemand meint, er kennt die Wahrheit, dann ist der gefährlich so. Denn die Wahrheit ist immer relativ. Und ich weiß nicht, ob ihr das Album gehört habt, da habe ich diesen Song Wahrheit drauf. Und dann sage ich ja, man kann es immer so oder so sehen. Die Wahrheit hat immer viele Aspekte. Die einzige Wahrheit ist, dass es viele Wahrheiten gibt. Und wenn jemand dann meint, so er kennt die Wahrheit, dann hat er die Komplexität der Welt nicht erkannt einfach. Und dann neigen Leute zu Dogmatismus. Und das ist immer gefährlich, weil jemand, der meint, für die einzige Wahrheit zu kämpfen, ist dann auch bereit oder kann dann auch bereit sein, quasi anderen dadurch Schaden zuzufügen.
Ja, das ist auch eine starke, also ich finde es auch immer wieder interessant in der Selbstreflexion. Weil man glaubt ja auch selbst, ne? Also wenn man dann die andere Richtung einschlägt, sozusagen, okay, man sieht in der Verschwörungstheoretiker-Szene, da laufen die ganzen laufen viele Rechtsextreme mit, Ken Jebsen und wie auch immer diese ganzen Plattformen, wo das dann auch alles ausgestrahlt wird. Antisemitismus wird nochmal wirklich in harter Form angezapft. Und dann denkt man so, also ich weiß nicht, einer der Gründe, warum ich, als ich jung war, deine Musik gehört habe, war, und ich höre sie immer noch, ist einfach, weil du ein extrem, also für meine Wahrnehmung, politischer Mensch warst. Du hast dich über die gleichen Sachen aufgeregt wie ich. Also wenn man dann an 90er Jahre, Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen und so weiter und so fort denkt, ne, dann sind das ja auch Sachen, wo man denkt, hey, wenn ich mich jetzt dagegen stelle, dann bin ich einfach auf der Seite gegen die Faschisten. Ist natürlich aber auch hochgradig problematisch, weil es gibt natürlich auch nicht die richtige...
Es ist alles relativ.
Voll. Aber was macht es mit dir, wenn du an einem gemütlichen Samstag an der Theresienwiese vorbeilässt mit deiner Familie und deiner heilen Welt? Also du hast ja auch einen Song auf diesem Album, wo du dich mit Corona beschäftigst. Also es muss ja irgendwas mit dir machen.
Das ist eine Zeile, glaube ich, mit dem...
dass man jetzt quasi plötzlich durch Corona die Maske fallen lässt.
Ja, genau, das war ja das Erste, was mir eingefallen ist, dass alle tragen eine Maske und die Masken fallen. Das war das Erste, was mir... Ich so, wow, krass, das ist echt weird irgendwie so. Und dann sage ich ja, witzig, dass die Masken fielen in der Corona-Krise, Körper bildet gegen Dummheit keine Immunglobuline. Genau. Ja. Und ja, also ich bin damals tatsächlich, das war so, als dieses ganze Querdenker-Ding so losging mit den größeren Demos, bin natürlich zur Theresienwiese gefahren und hab mir das mal angeguckt. So, ich will ja sehen, was das für Leute sind. So. Ja. Und ich warne auch davor, irgendwie die alle unter einen Hut zu stecken. Und das ist ja immer das Problem. Die Menschen wollen sich selber definieren, indem sie sich gegen wen anders abgrenzen. So. Das heißt, und so einfach ist es halt nicht. So, da sind nicht nur laut lauter Faschisten und Reichsbürger und Mikrochip-Gläubige und so. Das sind halt, ich habe mir die Leute halt angeguckt. Ich habe aber schon gemerkt, dass da ist irgendwie so bis auf so ein paar Hippies mit Dreads und so und halt so mit ihrer Short und oben ohne und halt die halt, der war schon so strandmäßig da ankam, so konnte ich mich eigentlich mit wenigen da so identifizieren im Sinne von das, das sind Leute, die kenne ich so auch irgendwie so. Genau. Und da habe ich mir das angeguckt so und so bin zum Schluss gekommen, okay, alles klar so. Ich habe zwar nicht besser verstanden, wie die ticken so, aber ich habe schon ein Interesse. Mich interessiert ja, schließlich bin Arzt so und ich rede vorhin vom Individuum. Mich interessiert der Mensch so. Die Medizin ist nicht nur die Lehre vom Organismus, sondern eben auch von Seele und Geist. Und mich interessieren, warum sind die Leute so? Warum ticken die so? Und ich bin ja zu dem Schluss gekommen, nachdem ich jetzt diesen Beruf seit 17 Jahren mache, ich bin schon vorher zu dem Schluss gekommen, also noch bevor ich angefangen habe zu arbeiten, die meisten Menschen, auch wenn sie dumme Sachen sagen, sind nicht böse. Nee. Das sind keine schlechten Menschen. Und die sind auch häufig nicht der Überzeugung, dass sie irgendwem Unrecht tun. Sie erkennen es nur nicht.
Genau.
Und man muss mit ihnen reden. Und mit manchen kann man reden und mit manchen kann man halt nicht reden so. Und man kann sicher nicht die Welt bekehren. Das funktioniert nicht so. Man kann die Welt nicht verändern. Man kann aber quasi ich kann die Welt nicht verändern. Denn wenn ich jemanden verändern will, dann ist das ein Angriff auf seine Person.
Auf sein Sein.
Auf sein Sein. Und das führt zu einer Abwehrhaltung. Ja. So. Und das ist ja genau das, was diese Spaltung vorantreibt, ist halt so, die eine Gruppe will die andere ändern und die können sich nur verbarrikadieren in ihrer Extremposition. Aber was ich machen kann, ist, ich kann auch nicht erwarten, dass die anderen, nur weil ich jetzt ich kann nicht von anderen Menschen erwarten, dass die ihr Weltbild meinem anpassen, weil ich meine, dass ich im Recht bin. Weil das denkt der ja auch. So. Oder nein, der und diejenige, also der andere Mensch halt. Und ich bin aber ein Teil dieser Welt, die ich ja augenscheinlich nicht mit Gewalt verändern kann. Aber ich kann mich verändern, beziehungsweise ich kann das vorleben so. Und zwar so lustvoll und positiv, dass die anderen Leute sehen, oh, okay, der lebt lustig, lebt gut damit, klingt dem scheint es gut zu gehen. Also versuche ich es auch so zu machen. Und insofern kann ich die Welt halt schon verändern, weil ich ja ein Teil dieser Welt bin. Das heißt, wenn ich meine Haltung ändere, dann ändere ich in einer gewissen Weise die Welt und kann nur hoffen, dass eben aufgrund positiver Effekte Leute das nachmachen oder zumindest drüber nachdenken, ob das nicht eine Option für sie wäre. Und das ist ja unser Problem, die Verbarrikadierung. Das heißt, meine Meinung ist die einzig richtige und die anderen sind falsch. Die sollen gefälligst ihre Meinung ändern. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht.
Also ich bin auch an diesen Samstagen, also ich wohnte damals auch noch am Hauptbahnhof, regelmäßig da vorbeigelaufen. Und das Lustige war bei mir, ich hatte als erstes Bedürfnis, mit den Polizisten zu sprechen, als Hip-Hop-sozialisierter Mensch meine Grundskepsis der Polizei gegenüber ihnen zumindest mal zu zeigen, mich nachzufragen, so sag mal, wo steht ihr eigentlich? Und das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ich habe, glaube ich, jedes Wochenende das gemacht in den ersten 6 Wochen und die meisten waren so genervt. Und da war ich dann irgendwie ein bisschen beruhigt, dass zumindest der Staatsapparat, der da jetzt in diesem Augenblick auf der Theresien steht, weder versucht sozusagen die eine Position noch die andere Position zu nehmen und tatsächlich seine Aufgabe zu erfüllen. So, das hat mich schon mal beruhigt. Ist ja nicht in allen Bereichen so.
Absolut, ja.
Auf gar keinen Fall. Du bist Rapper, die Kraft der Worte sind dir wahrscheinlich ähnlich bewusst wie mir als Redakteurin. Das ist einfach unser Ausdrucksmittel und sorgt dich da nicht die Rhetorik oder die Entwicklung der Rhetorik.
Ja, voll.
Versuchst du selber da rauszugehen? Weil also gerade auch im Rap, ja, finde ich, also die Art von Rap, die ich persönlich liebe, ist Geschichten erzählen und nicht so sehr, mein Schwanz ist dicker als deiner und ich habe krasseres Koks und krassere Noten, weil das aus feministischer Perspektive schon uninteressant ist, aber auch, weil es rapmäßig nicht spannend ist, finde ich. Wie beobachtest du da den Hip-Hop und wie wichtig ist dir selbst, ganz, ganz genau Vokabeln zu wählen?
Also wenn du dir meine Sachen anhörst, so die ich quasi in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren gemacht habe, da ist kein Wort dahin gesagt. So. Und ich verwende, du hörst in keinem einzigen Text von mir, ich sag mal, seit ich quasi, ich sag mal, erwachsen geworden bin. So die ersten zwei Alben, coole Scheiße, da war ich 17, ja, als wir das geschrieben haben. Aber selbst da ist nichts drin, wo ich jemanden erniedrige. Das heißt, ich lehne quasi jede Form von Gewalt ab, so körperliche Gewalt sowieso, aber eben auch Gewaltausübung, also Erniedrigung, Demütigung von anderen. So der Einzige, den ich quasi durch den Kakao ziehe, ist der Wack MC, der imaginäre, ja, schlechte Rapper, genau, gegen den ich halt bin, weil ich halt der Bessere bin. So. Aber das ist ja eher so ein technischer Kunstgriff halt. So geht's ja darum, nicht dass jemanden zu erniedrigen, sondern zu zeigen, dass ich halt cool bin. So. Jemandem sagen, er ist ein Arschloch, das ist eine Sache so, aber ihn dann quasi in seinem Wesen und seiner Person zu erniedrigen und zu demütigen, das mache ich nicht so. Das sträubt sich in mir alles. Und dann sind wir auch wieder bei meiner ärztlichen Tätigkeit. Ich bin keiner, der den Leuten sagt, du sitzt da unten und ich sitze hier oben mit meinem großen Wissen und ich sage dir, wie es läuft. So. Das ist auch eine Gewaltausübung. Da sage ich auch so, das sind Machtmenschen, so, ja, die sowas machen. Und der Machtmensch an und für sich ist ein ekelhafter Typ. So wenig Liebe für die Schöpfung schlägt mir aufs Gemüt. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Wir sind Teil der Schöpfung, ohne das jetzt religiös zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich sonst nennen soll, halt so, ja, der, ja, Natur oder wie auch immer.
Liebe.
Ja, absolut. Und ich respektiere die Leute halt so. Und das lehne ich halt ab. Und deswegen wähle ich als Rapper meine Worte sehr bewusst so. Ich habe zum Beispiel in keinem meiner Texte einen Gewaltvergleich. Das geht so weit, dass ich nirgendwo irgendwas drin hab, so meine, was weiß ich, meine Worte sind die Bullets und mein Mund ist die Gun, so. Das kann man machen, so kann man sagen, ist ja nicht so gemeint, ist ja metaphorisch, aber es ist trotzdem, es ist ein Gewaltvergleich, also es ist ein Waffenvergleich, mach ich nicht. Und ich bemühe mich natürlich auch irgendwie, also schau, meine Texte sind nie spalterisch, so. Ich bin auch kein Agitator. Ich bin jemand, der die Versöhnung sucht, so. Ich den Kompromiss sucht. Ich will ja, dass die Leute alle gut klarkommen miteinander und dass die Menschen sich respektieren, weil da habe ich auch was davon. Da lebe ich in einer angenehmen Welt und es ist ruhig, es gibt keinen Stress. Und
aber Denkanstöße lieferst du. Denkanstöße.
Natürlich, genau. Aber das mache ich ja natürlich. Aber ich drücke keine meine Meinung auf. So. Ich positioniere mich natürlich gegen Sachen, die ich halt, wie soll ich sagen, abzulehnen, also finde, dass man sie ablehnt. Das ist eben wiederum jede Form von Diskriminierung und Demütigung an Erniedrigung. Rassismus, Sexismus, Homophobismus und was es halt alles so gibt, dann ist man irgendwie. Da bin ich dagegen so, weil wir sind alle da, wir sind Teil des großen Ganzen und jeder von uns hat seine Daseinsberechtigung, so wie er ist.
Ich weiß es nicht mehr, in welchem Track, aber in einem sagst du ja schon so, manche Rapper haben nicht viele Themen oder beschäftigen sich eben nicht mit so guten Themen wie du, finde ich natürlich, ja, auch. Und da sagst du dann, die spielen sich mehr auf als Drogenbarone.
Genau, Rapper, die nichts zu sagen haben, machen lieber auf Drogenbaron.
Genau so.
In höheren Sphären zu schweben, gefährlich ohne Kontakt zur Bodenstation. Irgendwann, genau.
Was mich interessieren würde, ist, also ich meine, das klar, in einem Track zu verarbeiten, ist logisch Teil des Hip-Hops, aber ist es für dich auch so, dass wenn du mal jetzt einen, sag ich mal, irgendwo triffst, ja, der so sexistische Scheiße zum Beispiel rappt, sprichst du dann mal auch die drauf an oder ist das was man dann irgendwie so eher ein Kodexmäßig gar nicht macht, sondern die wissen ja, wie deine Meinung eh ist?
Ich treffe diese Leute ehrlich gesagt ja gar nicht so. Verstehst du? Ich, in der Hip-Hop, ich sag ja, es gibt nicht die Hip-Hop-Szene, nee, es gibt mehrere Hip-Hop-Szenen. Ja, und für jemanden ist von mir aus die Hip-Hop-Szene Straßenbande, Contra K, was weiß ich, Kapital. Und meine Hip-Hop-Szene sind dann eher so Megalo, hier meine Münchner Leute, DP. Das heißt, ich kenne niemanden, der irgendwie so abwiderliche Sachen sagt halt so. Mhm. Was ich aber schon auch differenzieren möchte, so, weißt du, Rap ist ja auch Sprüche klopfen so. Ja. Und man muss sich auch da ein bisschen entspannen so. Wenn einer irgendwie was sagt, was sexistisch ist so, dann ist ja die Frage, wie er es formuliert. Ist es widerlich so? Also weißt schon, so Gewalt ausüben, demütigen, kränkend oder ist halt ein dummer Spruch so. Und Sprüche sind halt lustig auch so. Und natürlich sage ich nicht, dass sexistische Sprüche lustig sind so. Das sage ich nicht so. Und die sind eigentlich nie lustig. Aber ich kenne auch ehrlich gesagt von den Leuten, mit denen ich verkehre, sagt keiner irgendwie so ätzende Sachen wie so Vergewaltigungsfantasien halt so.
Aber ich meine es auch irgendwo
die
mal,
ich persönlich kenne so,
wo du mal vor Jahren irgendwo gespielt hast und im Backstage trifft man da irgendwie mal ein paar Leute, die...
Aber da war es noch nicht so extrem, gell?
Nein, da waren das auch nicht, also ehrlich gesagt war der Slang dann nicht die Bitches, wenn man die Frauen angesprochen hat im Publikum, sondern die Ladies, also die Damen.
Ja, ja, ja.
Verstehst du? Also irgendwie so. Und ich, also wenn jemand irgendwie was Ätzendes sagt und mich dann fragt irgendwie so, dann sage ich ihm, okay, ist ätzend, würde ich so nicht sagen irgendwie so. Aber da ist auch wieder der Punkt. Was wird denn, wenn ich jetzt sage, was du gemacht hast, ist falsch. Er wird sich verbarrikadieren in seine Extremposition und so weiter und so fort halt so. Das heißt, man muss auch zum richtigen Zeitpunkt die Leute bei etwas ansprechen. Und das ist auch eine Kunst, ist nicht sofort mit seiner Meinung rauszuhauen und den anderen zu bombardieren, sondern den richtigen Zeitpunkt abwarten. Leute sind in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich empfänglich für bestimmte Inspirationen halt oder für Denkanstöße. Und auch das ist etwas, was es zu berücksichtigen gilt. Und ehrlich gesagt, so in den 90ern, so meine Generation, Massive Töne, Beginner, Sammy Deluxe.
Feinkost Paranoia hier in München noch.
So. Stimmt, ja. Die waren so, die haben tatsächlich das gemacht. Aber
die waren rougher?
Die waren definitiv rougher und würde heute, oder würde man...
Ist heute das, eher Gangster-Rap sagen wahrscheinlich.
Ja, genau. Oder Straßenrap, das ist ja auch noch so ein Begriff. Mhm. Aber tatsächlich, das war eine Zeit, wo wir zwei Lager waren. Das heißt, ich hatte mit denen fast nichts zu tun. Also wir sind uns nicht über den Weg gelaufen.
Und auch Blumentopf nicht?
Das sind ja meine Homies, so, aber die Blumentöpfe sagen ja nichts.
Nee, überhaupt nicht. Nee, fand ich nämlich auch sehr spannend in der Wahrnehmung von denen. Also gut, ich habe sowohl Feinkost Paranoia gehört als auch euch und Blumentopf auch. Ich finde es total spannend, weil das war eine Frage, die ich dir stellen wollte. Warum war das in den 90ern so ein geiler Spot in München für Hip-Hop? War das, weil ihr angefangen habt? Oder war das einfach ein Ort, wo es eine Army-Base gab? Oder woher kam dieser Einfluss auch von wahnsinnig viel? Weil eure Beats waren ja auch einfach fast ein bisschen amerikanischer irgendwie so. Also kam es mir zumindest so vor, als dann Beginner und Sammy Deluxe und diese ganze... die kamen für mich auch gefühlt ein paar Jahre nach euch. Ich weiß nicht, ob das nur, weil ich halt Münchnerin bin oder so, gekommen ist. Hast du eine Erklärung dafür? Und
die Sache ist die, also es gab natürlich eine Army-Base hier und die waren doch da irgendwo beim Fasanengarten oder da, wo auch das Little Oktoberfest war. Und die hatten doch auch dieses eigene Kaufhaus, wo man aber quasi nur als Ami sich die geilen Turnschuhe kaufen konnte. Und so halt. Und als ich ganz klein war, also so 15, 16, dann sind wir mal ins Rock-In gegangen. Das ist da am Lehmbachplatz. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Da geht man so runter.
Ja.
Und da war immer sonntags Hip-Hop von 16 bis 21 Uhr. Und da konnten wir quasi mit unseren 16 dann auch rein halt so. Und da hingen dann immer die Amis rum. Und DJ Randy hat aufgelegt, der Junior, übrigens ein Engländer. Mhm. Und da sind halt die GIs rumgelaufen und haben da auch gerappt und gefreestylt. Und wir waren halt kleine Scheiße. Und es waren alles erwachsene Männer halt so. Und natürlich so, oh, fanden wir das geil irgendwie. Und cool und so und das würde ich aber nicht sagen, dass mich das maßgeblich beeinflusst hat, sondern das war so ein Co-Faktor. Ich habe ja, mein Einfluss waren Rap-Platten.
Ja, aber amerikanische.
Aus den USA, ja, natürlich. Ja. Als ich angefangen habe zu rappen, das war unvorstellbar, das auf Deutsch zu machen. Ja. Also ich habe mit 13 meine erste Rap-Platte gehört und habe dann, ich glaube, noch am selben Tag meinen ersten Text geschrieben halt so. Ach. Beziehungsweise...
Was war die erste Platte?
Das erste, was ich gehört habe, war ein Tape von meinem Kumpel Michael Kucher, der es wiederum von seinem Nachbarn hatte, der ein paar Jahre älter war. Beastie Boys, License to Ill und ein Fat Boys Album.
Okay.
Crushin', glaube ich. Mhm. Und das fand ich geil und dann kam gleich Run DMC dazu, Ice-T, Public Enemy und ich habe dann meinen ersten Vers geschrieben halt. My name is Dave P, not the number 3, I'm the number 1, 'cause the people like me. I got a Kangol on my head, gold around my neck, hatte ich zwar nicht. I'm the motherfucking P and I'm not wack. So. Die ersten Sachen bleiben ja in meinem Hirn so. Genau. Und dass die Ami-Platten waren meine Einflüsse so. Dass du uns quasi früher wahrgenommen hast als die Beginner, liegt daran, dass wir halt einfach hier für dich einfach früher da waren. Wir haben die Beginner das erste Mal nach München geholt und eingeladen. Die Astrid Weindl, damals Zeugnerhof, später Färberei, hat mir und dem Kucher die Möglichkeit gegeben, quasi die Gruppen für ein Jam in der Mensa, in der Quiddestraße auszuprobieren. auszusuchen. Und ich habe die Beginner im MC-Magazin so bei Demo-Rubrik gesehen und ich fand das Foto so cool. Der Eisfeld mit seinem St. Pauli-T-Shirt, aber dem Raiders-Logo und halt und der Dennis und der Martin und der Matt, der so geguckt hat. Und dann habe ich den angerufen, die haben uns ein Demo geschickt. Da war dann diese Godding-EP, ihre allererste EP, die kam, glaube ich, so 93, 94 raus, weiß ich nicht mehr. Und so, ja, das ist cool. Und dann haben wir die eingeladen nach München und auch die coolen Säue. MC René kam da spontan vorbei mit dem Torch. Dann habe ich da auch zum ersten Mal kennengelernt. Und seitdem sind wir Homies halt so. Ja. Die Beginner gibt's seit 91, uns gibt's seit 90 halt. genau. Und dann später haben wir dann in der Muffertelle ab 94 jedes Jahr über 10 Jahre eine Jam gemacht, Living Large. Ja. Und da haben wir natürlich unsere ganzen, kannten da dann jeden in Deutschland, der Rap macht. Irgendwie, das war ja eine Handvoll Leute. War sehr überschaubar. Die sind alle gekommen, alles so auf Low und Fahrtkosten und so und haben da unser großes Jam gemacht, was auch echt, ja, so, also einfach so auch sehr die Community gefestigt hat und es war ein Ereignis quasi für die Münchner, auch so, es war halt immer nach der Wiesn, das heißt auf der Wiesn, im Bierzelt, im Schottenhammel haben wir die Flyer verteilt und dann war so Wiesn vorbei und dann so Ende Oktober, Anfang November, Jam in der Muffertalle, yeah, und das war halt auch geil so und das war ja dann auch quasi so ein internationales Reiseziel für Leute von außerhalb. So, ich kam aus allen möglichen Ländern dann daher. Das war auch eine geile Zeit. So. Und ich will nur sagen, und da, das war dann auch die Zeit, wo man die Beginner oft gesehen hat. So. Und wir haben die immer wieder hierher geholt. Der Sammy ist tatsächlich noch ein bisschen jünger als ich. Den habe ich das erste Mal kennengelernt, 95 beim Battle of the Year. Und dann haben wir ihn noch im selben Jahr eingeladen zu einem Jam im Feuerwerk. So. Da hat er das erste Mal quasi mit uns, oder war bei uns zu Gast.
Shoutout Feuerwerk.
Und genau, absolut. und so halt. Also das heißt, die sind auch schon alle recht lange unterwegs. Aber der Spirit war damals ein anderer.
Ja.
Weißt du, wir waren alle Kids so. Gut, ich, wie gesagt, als unsere erste Platte rauskam, in dem Jahr habe ich mein Abitur gemacht. So. Vorm Abi und der Lernerei haben wir das Album aufgenommen und dann nach dem Abi kam es raus und wir sind auf Tour gegangen, Klasse 94.
Mega
so.
Cool.
Und wir waren halt Kids so und waren voll auf diesem positiven Hip-Hop-Vibe. So. Wir waren gegen Nazis, wir waren gegen Gewalt in jeglicher Form, sind es immer noch, also sowohl gegen Nazis als auch gegen Gewalt und waren halt auf diesem Hip-Hop-Film so Graffiti, Breakdance, die Kultur, no Sellout. Dieses Wort Sellout gibt's ja gar nicht mehr so, nee. Weil das ist ja quasi, man macht ja jetzt Sellout, so genau. Und beziehungsweise ist nichts Verwerfliches mehr so. Aber das war damals wichtig, damit wir uns quasi definieren, uns als Kultur definieren und auch abgrenzen von diesen ganzen Heuschrecken aus der Musikindustrie, die uns sonst auseinandergerissen hätten, uns vermarktet hätten und dann wäre irgendwie 5 Jahre später nichts mehr gewesen mit Hip-Hop, weil dann wäre es total ausgeschlachtet gewesen. Das heißt, es war eine wichtige Zeit, dass wir uns quasi die Hip-Hop-Szene in Deutschland so verhalten hat. So. Und wir haben es auch gelernt von den Franzosen zum Beispiel, was mich als Kleinen, also als Jüngerer, nicht ganz jung, so 13, 14, aber dann so mit ja, so 17, 18, 19, haben wir nur Sachen aus England und Frankreich gehört. So. Weil dann Ami, so dieser ganze G-Funk, das war nicht irgendwie so das Hip-Hop-Ding, das wir mochten. Aber halt NTM, gut, das sind französische Straßenrapper, aber haben die Texte nicht wirklich verstanden.
Ja.
Oder nur so bruchteilhaft, also nur die Schimpfwörter eigentlich. Und IM wiederum,
IM war
die
super.
Ja quasi, die ja sozusagen Conscious Rap gemacht haben und immer noch
auch
machen.
Auch die Philosophen so. Unter, also genau. Alleine schon finde ich.
Allein die Namen, Akhenaton.
In Nesula Memitual, hallo? Oh mein Gott, ich hab's geliebt.
Ja, IM, Wahnsinn. Und ich habe tatsächlich auch Shuriken, einen der Rapper, waren in New York, Kucha und ich, und treffen den in so einem Laden. Der Kucha, das ist doch der Typ von IM. Mhm. So, oh, krass, ja, wirklich. Kucha, komm, wir quatschen ihn an. Spinnst du? Und dann haben wir den angequatscht und irgendwie haben wir uns dann darauf berufen, dass wir auch einen Torch kennen, weil wir wussten, dass er einen Torch kennt. Er so, hey, cool, Jungs, komm, ich nehme euch mit ins Studio. Und dann waren wir mit denen im Studio, wo die haben ihr Album da gerade aufgenommen. Ich weiß nicht mehr welches. Das war 95. Und das war auch ein Studio, wo eine Public Enemy-Platte aufgenommen wurde, das erste Tribe Called Quest-Album, die hingen da alle an der Wand. Und der Dude hat uns, und der ist ein Superstar in Frankreich, so, die haben uns das Album halt vorgespielt, so was sie bis jetzt so aufgenommen haben. So, cool, so. Aber das ist genau das Hip-Hop-Ding, so.
Das ist der Geist, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich damals in diese Musikrichtung verliebt habe. Und das ist auch etwas, was ich wirklich sehr häufig noch versuche zu analysieren, weil, also ich habe angefangen tatsächlich mit Eazy-E, das war mein erstes Album.
Album. Easy does it.
Und es war eben auch Stella N-Word. Und habe ich dann, mein Vater hat mich irgendwann gezwungen, diese Platte zu übersetzen, um mich dann zu fragen, ob ich als Frau diese Platte immer noch hören möchte und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich, glaube ich, bin ich ein bisschen, also ich fand, gut, also Easy ist ein begnadeter Rapper, brauchen wir nicht drüber reden, aber es hat mich dann da irgendwie auch wegentwickelt und fand es halt dann, habe ich immer nach Tracks gesucht, wo eine Frau vorkommt oder halt, wo kein Frauenbashing vorkam. Und das war eigentlich relativ leicht zu finden, fand ich noch. Also ich war damals immer im Mighty Weenie und habe dann da mich durch die Platten gestöbert und habe halt Sachen gefunden wie Mary J. Blige und
auch so Leute wie Tribe Called Quest, Jungle Brothers.
Q-Tip ist meiner Meinung nach.
De La Soul. Also es gab ja schon immer sozusagen die Anti-Agro-Bewegung im Hip-Hop halt so. Und ich auch, also weißt du, wenn jetzt heute so die Diskussion ist, warum gibt es so wenige Frauen, die rappen so, das kann ich nicht beantworten, es gibt Theorien
mehr
dazu,
es sind jetzt mehr.
Natürlich definitiv mehr, ich will nur sagen, dass wenn ich mich zurückerinnere, so eine meiner ersten Platten war Salt and Pepper so,
ja.
Ich habe das nie so als so Männer-Frauen-Ding gesehen, sondern so, das ist wie mit Schlagersendern, da gibt's halt Männer, die machen das und dann gibt's Frauen, die machen das, ja. Halt. So wie man das so als Kind kannte bei, was weiß ich, so Musiksendungen. Also, es gibt Männer, die singen, Frauen, die singen. Es gibt Männer, die rappen, es gibt Frauen, die rappen. JJ Fett, dann Moni Love, Engländerin, Queen Latifah.
Aber bei Queen Latifah habe ich verstanden, es gibt Sexismus, weil das ist ja der Inhalt
genau.
Der Aussage von Unity.
Und dann hörst du dir das an, das Lied so, und dann sagst du, die Frau hat recht so. Das ist ja auch objektivierbar so. Und dann sag mal, natürlich, die hat recht und eigentlich ist es doof, wenn die ganzen Gangster-Rapper halt dieses Frauenbashing betreiben halt so. Andererseits, da war ich auch wieder, weißt schon, so 13, 14, erste NWA-Platte gehört und für mich war eine NWA-Platte quasi eine Resistance-Platte, ja. So gegen Rassismus, gegen die Polizei, gegen Unterdrückung und so weiter und so fort. Das kann man erst später mit dem Wissen eines Erwachsenen, dann sieht man das natürlich mit anderen Augen. Auch, also es ist immer leicht, auf Dinge zurückzublicken und sie dann zu analysieren und zu verstehen, dass wie wenn man gerade drinsteckt halt so.
Ja,
und genau, und die worauf ich hinaus will, das ist der Hip-Hop-Spirit, der mich geprägt hat so und mit dem ich aufgewachsen bin und den wir in dieser frühen Zeit in Deutschland eben auch die meisten von uns so gelebt haben. Und man kann auch nicht sagen, dass das heute nicht mehr so ist. Es ist nur nicht im Mainstream mehr so. Nee. Das heißt, die Leute, die die mediale Aufmerksamkeit bekommen, sind natürlich die mit Gewalt und Sexismus und möglichst provokativ und ätzend halt so. Aber das ist dann, was ich auch in dem Track zu Fuß sage, das ist die Faszination der Hässlichkeit. Mhm. Das heißt, das ist, warum kriegen Rapper mit menschenverachtenden Texten immer den fettesten Hype? Menschenverachtung kriegt immer Beachtung, Faszination der Hässlichkeit. Es verkauft sich halt so, Skandal, das wollen die, das läuft halt so. Aber ich will auch sagen, diese positive Hip-Hop-Community, die sozusagen eben Demütigungs- und Diskriminierungs- und Sexismusfrei ist, so, die gibt's die Leute und die kenne ich dir alle, die kann ich dir beim Namen nennen so. Und mit solchen Leuten habe ich zu tun so. Und ich habe auch gar keine Lust, mich mit irgendwelchen Leuten aufzutreten, mit denen ich dann am Ende diskutieren muss im Backstage so.
Ja, also voll interessant. Ich habe irgendwo gelesen, dass du aber trotzdem also damals so in den 90ern jetzt nicht dachtest eben, dass Rap dein Hauptberuf sein kann und du vielleicht auch ein bisschen deswegen Medizin studiert hast und Allgemeinarzt geworden bist. Glaubst du, es hätte irgendwie eine Zeit gegeben, wo du das anders gesehen hättest, wenn du irgendwie durch...
Also wärst du heute ein 16-jähriger Junge, würdest du dann auch The Capital aus dem Ganzen schlagen wollen oder nicht?
Das weiß ich nicht, weil die Voraussetzungen anders sind. So, also, als ich angefangen habe zu rappen und als wir uns auch formiert haben, 1990, unsere ersten Auftritte hatten, bla bla bla, auch auf größeren Jams war es keine ernsthafte Option, überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden, jemals eine Platte aufzunehmen.
Mhm.
Wir haben Demos aufgenommen und sind aufgetreten. Mhm. Irgendwann bringen so die ersten Platten raus. Oh, die Beginner machen eine Platte, die Godding.
Mhm.
Advanced Chemistry hat schon eine Platte rausgebracht. Fremder ging dann. Und plötzlich kriegen wir auch irgendwie so ein Angebot, damals bei Move Records so. Und da haben wir dann so, boah, krass, wir machen eine Platte. Das war eigentlich schon so für uns dann so, okay, Wir haben eigentlich alles erreicht, so. Wir haben eine Platte gemacht. Ich kann dann David P. scratchen, wie ich selber sage, so. Das war ja das erste, so. Boah, wir machen eine Platte. Ich kann mich, explizit kann meine Stimme scratchen, so. Oh, boah, krass, geil. So.
Schön humble. Voll schön humble.
Aber so war das, weißt du, das war so, okay, wir haben eine Platte gemacht, so. Und letztendlich, wir haben die in kleinen Stückzahlen verkauft auf Jams und so, hatten so unseren Fame in dieser kleinen Hip-Hop-Szene natürlich, aber da war noch nicht absehbar, dass das dann so wird. Das wurde erst absehbar quasi dann als so Freundeskreis, die Beginner in die Charts sind, dann die massiven Töne gefolgt sind und dann eben Sam und wer dann, also
die ganze Kommerzialisierung des Hip-Hops.
Genau. Und da erst, aber da war ich ja schon 98, wann kam Bambule raus? 99. Das heißt, da war ich schon 24. Ich habe mein Abi gemacht. Wie gesagt, es war keine Option zu sagen, jetzt nach der Schule, ich werde jetzt Rapstar, so, weil wovon soll ich ein Leben? So? Also die paar hundert Euro Gage, die es dann irgendwie gab, so, das war ja nichts, womit man irgendwie ernsthaft leben konnte. So. Aber es war cool, ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt da, so, auch als Schüler und dann eben noch am Anfang meines Studiums, so, aber immer Geld gehabt. So.
Genau wie bei mir auch.
Doch cool so. Aber es, wie gesagt, und dann, was meine ich natürlich, ich habe ein Abitur, also gehe ich studieren, ist doch völlig klar. Das ist ja auch, man muss auch irgendwie schon klar sein, das ist etwas Besonderes, quasi so eine Bildung zu haben oder die Möglichkeit haben, auch sich weiterzubilden. Das ist nichts, was man, finde ich, und so hab ich das von meinen Eltern gelernt, das ist nichts, was man wegwirft irgendwie. Und jetzt nur rumhängen und rappen so, ja, aber ehrlich gesagt, ich rappe ja nicht irgendwie 16 Stunden am Tag und mache da so krass viele Projekte. Also es ist ja nicht so, dass ich dann keine Zeit zum Studieren hätte. Ich bin halt eingeschrieben und studieren gegangen. So. Ja, ja. Das hat dich interessiert in der Schule, hat es geheißen bei der Berufsberatung noch vorm Abi. Ja, Bio, ja klar, dann geh doch Medizin studieren, wenn du ein gutes Abi kriegst. So, okay, mache ich so. Und
hat deine Mutter dir das eigentlich
jemals? Nein, gar nicht. Nie. Meine Eltern haben immer gesagt, also studiere was, lern was.
Aber egal was
halt so. Und dann bin ich halt da, mich da eingeschrieben, habe meinen Studienplatz bekommen. Davor habe ich noch ein soziales Jahr bei der Astrid Weindl im Zeugnerhof gemacht, was auch sehr gut war. Da ist auch dann, die Astrid kannte ich vorher schon, aber da haben wir dann auch die erste Living Large in dem Zusammenhang dann gemacht. Also es war Fügung des Schicksals, dass ich dann dieses soziale Jahr nach der Schule gemacht habe. Dann habe ich halt studiert. Ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich da einen ganzen Tag gelernt habe wie ein Irrer.
Man hätte eigentlich beides machen können.
Ja, habe ich auch. Ja. Ich war dauernd unterwegs, so dauernd aufgetreten irgendwie und nebenbei so in die Uni gegangen. Und wie ist denn das? Du musst dich halt am Ende vom Semester mal hinhocken, ein paar Sachen lernen, deine Prüfungen machen und dann hast du wieder ein ganzes Semester Zeit und dann noch die 3 Monate Semesterferien, die wir da noch hatten. So.
Jetzt ist es immer so ein bisschen anders, glaube ich.
Jetzt ist es anders, definitiv. Aber das ist ja auch, ich bin ja froh, dass ich da studiert habe, weil jetzt ist das ja auch wieder so auf Effizienz getrimmt alles so. Ja. Und so, man züchtet Fachidioten, die in möglichst kurzer Zeit zu Steuernzahlern werden sollen, weil sie dann eben schon arbeiten. So. Ich habe noch die Zeit genossen, wo ich mich
quasi
allumfassend als Mensch und Kosmopolit bilden konnte. Ich war viel unterwegs, habe echt viel gesehen von der Welt und von diesem Land sowieso. Ich habe keine Stadt, wo ich nicht war. Genau, und dann eben kam diese Zeit, dass das eben relevant wurde mit Geld verdienen und Charten und so. Und zu der Zeit waren wir mit den Beginnern auf Bambule-Tour und wir sind da auf Tour gegangen, so wie wir immer zusammen auf Tour gegangen sind oder halt die Jahre davor und dann
ist aber da müsst ihr doch gemerkt haben, dass es
ja, das war ja dann gerade auch ab dem ersten Auftritt war das dann so, wow, das wurde verlegt so in so eine, von so einem Club in der Halle und dann war das alles krass so und dann eben habe ich das gesehen so, wie das so läuft und was auch das bedeutet, Popstar zu oder Rapstar zu sein in dem Fall und das Spiel,
im späteren Sinne ist es
ein Spiel,
ne?
Mitzuspielen, ja, dann schon, genau. Und klar, weißt du, dann so, okay, klar, wäre das geil gewesen, so, das so zu machen. Aber für die Art Rap, die ich mache, ist es nie eine ernsthafte Option gewesen, quasi Chartmusik zu machen. Erstens, mein Talent liegt nicht darin, eingängige Refrains zu machen. Mein Talent liegt eher darin, ich bin so ein Texttyp, ich bin Analysierer, ich bin nicht...
philosophischer Geschichtenerzähler.
Sowas halt so. Und damit ist es, man muss auch realistisch bleiben so. Verstehst du? Ich kann nicht erwarten, nur weil ich kluge Sachen sage, dass die Welt es dann geil findet und ich mich dann hochlobt und ich der neue Plato werde halt.
Aber man hat ja auch Freundeskreis gefeiert dafür, dass man irgendwie Paul Schockemöhle in Texte integriert hatte und weiß nicht was alles.
Max hat das Talent, Hits zu schreiben. Ja. Eingängige Text mit klugen Texten. So. Ich schreibe nur kluge Texte, aber halt nicht eingängig. So.
Und dann war das Erfolg auch noch diese Liebesgeschichte am Anfang, die sich natürlich unfassbar.
Es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Ja. Und dann war es halt tatsächlich auch so, muss man sagen, irgendwie so. Dann klar, dann kam so die Zeit, als dann auch die ganzen Major-Labels gecheckt haben, okay, wir brauchen irgendeine bestehende Hip-Hop-Gruppe unter Vertrag nehmen, da müssen wir nicht viel rein investieren, die haben schon ihre Basis, die müssen halt nur irgendwas rausbringen, was irgendwie was zu Geld machen ist. So. Und dieser Zeit, ich habe nicht geschrieben, das war so meine Freestyle-Zeit, so, wo ich dann eigentlich nur gefreestylt habe, keinen Bock auf Schreiben hatte. In dieser Zeit, ich sag so von 98 bis 2000 bin ich, oder ja, eher schon 97 bis 2000 bin ich zu dem Freestyle-MC geworden, der ich seitdem dann bin irgendwie. Und ja, und dann hieß es so, ja, was macht denn ihr als nächstes Album? So, ja, wir haben uns überlegt, wir machen eine Freestyle-Platte. Wie Freestyle-Platte? Ja, meine Freestyle-Platte halt, Studio-Freestyle. Oh, und dann war nichts mehr mit Major so. Aber hey, ich will mich nicht blamieren, ich mache mich doch nicht zum Idioten und jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie da irgend so eine Hit Platte hinzulegen, geht sowieso nach hinten los. Wenn du was unbedingt willst und verbissen willst, dann funktioniert das nicht so. Das ist so. Oder zumindest sehe ich das so. Und dann haben wir halt diese Freestyle-Platte gemacht. Das war das Logischste und das Einzige, was wir in dieser Zeit machen konnten. Und dann war eigentlich unsere Karriere oder unser Chartzug abgefahren, weil dann kam der große Paradigmenwechsel mit Agro Berlin, ja. Straßen-Gangster-Rap und dann war das, was wir gemacht haben, sowieso nicht mehr zu Geld zu machen. Selbst wenn wir dann irgendwie eingängige Sachen gehabt hätten, dann wollte das keiner mehr hören zu dem Zeitpunkt. Genau. Und genau in diese Zeit fiel das dann auch, dass ich mit meinem Studium immer weiter kam. Und ich muss auch sagen, je länger ich das gemacht habe und je tiefer ich in den klinischen Semestern war und meine Formulaturen dann machte, eben diese Praktika, die man als Student in den Ferien macht, über mehrere Wochen.
Verpflichtend.
Da musst du machen, gehört dazu, so musst du nachweisen, sonst kannst du am Ende nicht zum Examen antreten. Und das war geil. Also weißt du, ich habe dann auch gesehen, okay, das ist echt, ich mach das so, ich will Arzt werden, so, ich kann das, ich habe ein Talent, so, ich. Und auch, ehrlich gesagt, meine ganze Hip-Hop-Erfahrung hat mir geholfen so. Mhm. Weißt du, ich habe mit so vielen unterschiedlichsten Leuten zu tun gehabt. Mit angenehmen Leuten, mit unangenehmen Leuten, mit höflichen Leuten, mit brutalen Leuten. Ich habe Demut gelernt. Als ich klein war, mit 15, 16, im Jugendzentrum, da musste man aufpassen, wen man wie lange anguckt. Sonst gibt's einen aufs Maul halt ganz einfach. Und die waren definitiv alle größer und stärker als ich. So. Und das heißt, mich nicht wichtig machen. Nicht so, ey, ich bin hier der Rapper und wer bist du? Siehst du nicht? Ich bin gerade aufgetreten. Baf, halt's Maul, Alter, was will so halt. Das heißt, ich habe quasi Demut gelernt. Das war auch wichtig so. Es war teilweise anstrengend so in dieser Zeit so, weil man halt echt aufpassen musste in bestimmten Situationen, aber im Nachhinein habe ich davon profitiert. So. Und ich hatte halt auch eine andere Vita als meine ganzen Kommilitonen da. Ja, weißt du? Das sind halt so Dudes, die gab diese Chirurgensöhne halt, die dann halt schon
auf jeden Fall übernehmen mussten.
Auch mit dem Mercedes in die Uni kamen halt und die natürlich die Mädels alle hatten so, aber das war auch wieder so ein bestimmter Schlag, das waren dann die Mädels mit den Perlenketten und den Perlenohrringen und die
Jura-Studentinnen,
ja, so vom Ding her, und die Jungs waren die mit den ärmelverknoteten Pulli über den Schultern und so, die Lacoste-Dudes und so, wie auch immer. Also ich kann nur sagen, dass mich meine Hip-Hop-Erfahrung, ich habe davon zu 100 und wenn es noch mehr geht, Prozent profitiert, auch für den Beruf, den ich mache. Und wiederum habe ich von meinem Beruf profitiert für mich als Rapper. Ich habe tatsächlich nach der Vorklinik, also man macht ja 4 Semester, 2 Jahre quasi Vorklinik und dann dieser Physikum halt, diesen Abschluss und dann geht's in die Klinik, in die klinischen Semester. Und da habe ich auch
Zwischenprüfung für die Mediziner,
und dann, das Physikum. Genau, richtig. Und da habe ich auch gesagt, so, ich sehe hier, alle irgendwie machen nur noch Rap, ich mache das jetzt auch und habe mich dann ausgeschrieben. War doof, weil ich hatte quasi so einen Studienplatz unbegrenzt und der war dann weg. Aber ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt mit die Kommunikationswissenschaften studieren, weil das hat ja irgendwie was mit Musik zu tun. Dann habe ich das gemacht und dann war das echt lame, so, da komme ich da rein und dann erzählen die mir Sachen, die kann ich in einem Buch nachlesen. So. Das ist keine, also weiß nicht, ich bin dann hingegangen, fand es aber langweilig. In der Zeit bin ich wahnsinnig viel rumgefahren. In der Zeit habe ich so ein Musical, ich habe so Texte geschrieben für so ein Staatstheater in Gelsenkirchen. Das heißt, ich war dauernd dort, habe mit den Tänzern dort die Texte eingeübt, so und die ich ihnen geschrieben hatte. Dieses Eimsbusch Freestyle Tape ist in der Zeit entstanden. Ich war wahnsinnig viel in Hamburg. Mikro in der Hand haben wir bei der Beginnerplatte in der Zeit aufgenommen, weil ich halt da in Hamburg war und die waren gerade dabei, ihr Album zu machen und ich hätte da sowieso mitmachen sollen. Und dann hat sich das so, es war eine coole Zeit. Ja. Aber nach einem Jahr habe ich halt gemerkt, so okay, ich hänge dauernd mit denselben Leuten rum und worüber reden wir die ganze Zeit? hey, dein neuer Track ist fett und yeah, und wie findest du den Track und findest du den Track? Und das war für mich so echt wenig intellektueller Input irgendwie so. Und dann ich so, hey, geil, das kann nicht sein, ich muss irgendwie was machen. Ich brauche Input, so, ich muss was lernen irgendwie so. Und dann habe ich auch, weißt du, man erkennt ja oft erst dann, dass die Sachen gut sind, wenn man sie nicht mehr hat. Und dann war ich so, eigentlich war schon cool, das ganze Medizin-Ding und so. Und dann habe ich mich dann quasi da eingeschrieben, so, musste dann nochmal ein Semester warten, damit ich diesen klinischen Platz bekomme. Und dann ging es los und dann war ich da voll drin. Deswegen bereue ich es nicht so, dass ich jetzt nicht den Rap-Karriereweg eingeschlagen habe, sondern dass ich so gemacht habe, wie ich es mache. Denn ich kann so in Zufriedenheit und Dankbarkeit zurückbringen, wie es für mich gelaufen ist. So.
Ist ja auch immer eine Perspektivfrage. Also ich kannte dich wegen deiner Rap-Karriere. Also von daher, aus meiner Perspektive hast du eine Rap-Karriere gemacht.
Du, ich hab ja auch eine Rap-Karriere gemacht. Also du hast völlig recht. Ich habe mich gerade sehr unpräzise ausgedrückt. Natürlich habe ich eine Karriere als Rapper gemacht. Ich habe nur keine Karriere als Berufsrapper gemacht.
Ja.
Man muss nicht kommerziell sein, um das zu seinem Beruf zu machen. Zum Beispiel so Leute heute, so Madness, Morlock Dilemma, Fat Tony, so, die haben solide, das sind solide Karrieren, so, die verdienen Geld damit, so, sie sind keine Millionäre, so, und sind vielleicht sicher nicht reich, aber sie leben davon, ja. So, es ist ihr Beruf. Zu meiner Zeit war das einfach keine Option. Da war nicht die Menge an Publikum da, die dann für so Nischen-Rap quasi ausreichend war, um damit ausreichend Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn ich jetzt heute 16 wäre, das war deine Eingangsfrage, genau. Tut mir leid, ich bin so abgeschweift.
Macht dich was sehr interessant.
Ich bin so ein assoziativer Dude, ja, ja. Irgendwie so. Heute ist natürlich ganz was anderes so. Heute hätte ich andere Vorbilder. Ich hatte damals niemanden, der mir beigebracht, also aus Deutschland, ein Rapper, der mir zeigt, davon kannst du gut leben so.
Wer wäre denn dann heute dein Vorbild?
Heute wäre wahrscheinlich Samy Deluxe mein Vorbild. Wenn ich jetzt 10 Jahre jünger wäre als er so. Wobei der jetzt wiederum, wenn ich heute 16 wäre, dann würde ich ja Samy Deluxe schon gar nicht mehr kennen.
Nee.
Dann Megalo zum Beispiel.
Ja, Megalo hat jetzt wieder ein Revival, würde ich sagen.
Der Dude ist für mich einer, der alles vereint. So, er ist ein kluger Typ, conscious, respektvoll, auch in seinen Texten, nicht demütigend, nicht beleidigend. Und er ist technisch brillant, er kann den modernen Kram, er kann den Boom-Bap-Kram, also flow-technisch, diese ganzen Rhythmiken von Trap bis konventionell, nenne ich es mal, hat er alles drauf, so cooler Typ, so, und seine ganze Vita und alles, was er repräsentiert, was er darstellt, ist positiv und genau das, wovon ich geredet habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich zu einer Zeit gewirkt habe, womit ich sozusagen für andere ein Fundament bereitet habe, ohne es zu wissen. Ich bin nicht hergekommen mit 16 und habe gesagt, ich bereite jetzt ein Fundament, so, sondern wir haben halt gemacht einfach so. Und daraus ist was Großes geworden und wir haben unseren Beitrag geleistet. Und es ist schön zu sehen, nach so vielen Jahren, jetzt 31 Jahre, ich laufe vielen jungen Dudes und Duduletten über den Weg, die sagen, ich habe mit deinem der und der Platte von dir, je nachdem wie alt sie sind, angefangen, selber zu rappen so. Genau, dann dürfte es
aber
bei dir so.
Aber du hast noch nicht angefangen zu rappen.
Ich habe es immer mal versucht, aber ich hatte tatsächlich zu wenig weibliche Vorbilder und überhaupt gar keine weibliche. Also ich war ja auf dem Land, ich war ja nicht mal in München, so. Ich war hinter Erding. Ich war die einzige Frau, die Hip-Hop gehört hat. Keiner fand das, was ich gemacht habe, konnte das nachvollziehen. Bin ich über eine NWA-Platte gestolpert, habe damit dann angefangen und kam nie wieder los. Nie wieder, bis heute nicht. Also das, und deswegen glaube ich, wenn ich eine coole Girl-Gang damals gehabt hätte, die auch gesagt haben, okay, jetzt holen wir uns mal ein Mikro und probieren mal mit unseren, weiß nicht, dann hätte ich Salt and Pepper sicher auch nachstrebenswert gefunden, aber ich habe halt einfach kein anderes Mädchen gefunden, das überhaupt in diese Richtung, das waren alles eher kommerzielle Musik und warum dieses, und vor allen Dingen auch noch dann, oh, da, wo ich herkomme, das rassistische Niederbayern, der Oberbayern-Grenze, war das ja auch noch das N-Wort Musik so, ne? Mhm. Weil ich habe ja wirklich auch schwarzen Hip-Hop gehört. Ich habe nicht als erstes deutschen Rap gehört, sondern ich habe als erstes angefangen mit amerikanischen Gangster-Rap, so wie man das sagen würde.
Genau. Und finde ich interessant, weil zum Beispiel, als ich unseren ersten Auftritt hatte, das war im Biedersteiner Freizeitheim 1990, das war unser Durchbruch bei der Munich All-Star Jam, waren Double B da, die Sabine, Rapperin, und Spy T, Nicole hieß die, Rapperin. Das heißt, ich meine, die waren deutlich älter als ich. So, also die waren halt dann schon 18 oder 19, ich war halt 15 so. Das heißt, auch da habe ich irgendwie so, so die waren quasi für mich, waren Leute, zu denen ich aufgeblickt habe. So. Und weil sie erstens älter waren, erfahrener als ich waren und natürlich coole Sachen anhatten, die so Name-Belts und so Scheiß halt. Oder N2 hier, die damals ja auch auf Deutsch und auf Französisch gerappt hat, die auch auf diesem Krauts with Attitude Sampler dann im drauf war. Nicht auf Deutsch, auf Englisch und Französisch hat sie gerappt. Und wie gesagt, die hier hättest du vielleicht in München dann eben diese weiblichen Vorbilder gehabt halt.
Ich weiß, so. Es kam dann bei mir später erst sozusagen, dass ich Mighty Weenie überhaupt erst gesehen habe. Ach cool, da sind ja auch noch andere Frauen und so. Also und dann kam ich halt irgendwann auch zum, lustigerweise war mein erstes Moderation war zusammen mit Michi Kucher Fresh Inside.
Das ist ja die Sendung, die ich mit ihm angefangen habe. Okay? Ja, klar.
Also ich kannte Fresh diese Sendung. Diese Sendung hat mich quasi in Erding gerettet, ja, weil das habe ich halt ab Ismaning gehört.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, hey Mann, ich muss zum Radio und ich muss zu Michi Kura in die Sendung. Der muss mir schon moderieren beibringen.
Ja, das ist ja schön. Das freut mich jetzt so. Da schließt sich der Kreis. Das heißt, dann bist du ja quasi mit meinem und Kuchas assoziativen Geplauder, wie ich es gerade hier präsentiert, bist du vertraut.
Total.
Cool, das freut mich.
Deine Stimme ist halt einfach auch für mich wirklich sehr, also die habe ich gehört.
So. Schön.
Genau. Auf jeden Fall, das, mir fehlten die weiblichen Vorbilder, aber auch das nochmal zu sagen, das gab es in der Zeit trotzdem ja schon. Also es gab weibliche MCs, es war meiner Meinung nach ein viel mehr Loving Space, als es jetzt heute teilweise ist. Also ich meine, heute sehen wir viel mehr Female MCs, auf jeden Fall. Aber die haben auch einen rougheren Ton drauf und das ist ein also gut, es gibt auch viel, um wütend zu sein. Also ich höre auch jetzt gerade Nura 030, hey, kein Bock auf Bullen oder wie heißt der Song, wo sie Uri Jalloh besingt und so. Ich verstehe diese Wut und ich bin doch kein Rassist, heißt der Track so.
Ja, genau.
Und mega, ich fühle das, aber das war, glaube ich, nicht das, was mich halt als junges, 12-jähriges Mädchen damals dahin geholt hat.
Ja, ich muss sagen, mich hat die Wut, die in Public Enemy war, also Public Enemy ist die Gruppe, die mich geprägt hat, zu dem mein Verständnis von Rap ist, er muss eine Message haben, die sich auf die Gesellschaft bezieht. Ziel ist es, die Gesellschaft voranzubringen im Sinne von diskriminierungsfreier zu gestalten, gleiches Recht für alle und das muss man sich erkämpfen und das habe ich von Public Enemy gelernt. Ja. Und mich hat zum Beispiel als mich hat diese Wut sehr abgeholt so.
Mhm.
Aber ich war halt 16, 15, 13, 14, 15, 16 so. Jetzt bin ich halt 45 und bin ich nicht mehr wütend.
Aber du hattest auch eine Gemeinsamkeit, die ich, also These. du wurdest migrantisch gelesen und du hattest wahrscheinlich dann auch eine ähnliche Wut aufgrund von Ausgrenzungserfahrungen.
Ich konnte mich damit identifizieren, wobei natürlich meine Situation in keinster Weise vergleichbar ist mit der Situation in den USA. Also so einen krassen Rassismus habe ich nicht erlebt.
Diskriminierung erlebt, kein Rassismus.
Ja, ein Rassismus schon in dem Sinne von, wenn man sagt, Leute aus einer bestimmten Region sind weniger, was weiß ich, klug, bla bla bla. Klar, es ist Balkan so, es ist eine slawische Volksgruppe, aus der meine Familie kommt, mit jüdischen Anteilen. Deswegen heiße ich auch Papo, das ist ein sephardischer Name.
Sephardische Wurzeln?
Ja, mein Opa ist der Papo quasi, der Vater meines Vaters. Ja. Und
also es gibt zwei europäische Strömungen im Judentum, Aschkenas und
die sephardischen waren quasi die orientalischen Juden, die mit den Arabern dann quasi in Spanien da besiedelt haben, da in dem Kalifat von Cordoba, was auch eine so, wenn man die Bücher liest, halt so eine Blütezeit der Philosophie und
das habe ich auch immer geliebt, deine Beziehung auf.
Genau, und deswegen, als ich dann in Andalusien war, neulich mal das erste Mal in Cordoba, dann muss man von Maimonides, dem Philosophen, von der Metallstatue den Schuh reiben, damit seine Weisheit auf einen überspringt, so habe ich natürlich gemacht. So. Und er hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa, so.
Wirklich?
Der große Maimonides. Und wie auch immer so. Und natürlich habe ich so meine Erfahrungen gehabt irgendwie. auch, wir waren ja nicht sofort Deutsche, deutsche Pass kam später, bin zweisprachig aufgewachsen. Ich hab eine bestimmte Erfahrung, die habe ich halt so, aber ich habe die immer als Vorteil gesehen. Und wenn irgendwie, weißt schon, wenn die dann irgendwie so da früher, wenn wir uns halt aufgeführt haben, im Hinterhof auf irgendwelchen Dächern rumgeklettert sind, da schreit da immer eine Oma oder ein Opa aus dem Fenster, ihr Ausländer, ihr Schleichzeug und so. Und das war nie irgendwie, ich bin nie weinend. Also wir fanden das immer lustig irgendwie so, wo will die denn überhaupt wissen, ob wir Ausländer sind? Halt. Und das sagt die halt einfach, weil die das nimmt die halt an, irgendwie so, sonst würden wir nicht auf diesen Garagendächern rumklettern und so halt. Und aber klar, natürlich, damit konnte ich mich irgendwie, mich identifizieren halt, als ich so Rap kennengelernt habe, so als politisches Movement so. Und deswegen war für mich in dieser Zeit, in diesen Ende 80er, sehr frühe 90er, Rap immer für mich musste politischen Bezug haben. Und das hatte es ja dann, als wir dann mit Deutsch angefangen haben, ab 91 habe ich meine ersten deutschen Texte geschrieben und also, dann auch die englischen weggelassen. So, da war ja gleich Wende und da war ja eben, was du vorhin gesagt hast, Rostock-Hoyerswerda und so, da waren das unsere Themen halt so.
Für alle, die es nicht wissen, das war ein Angriff, also Rostock-Lichtenhagen war ein Angriff auf ein vietnamesisches, eine Unterkunft für Geflüchtete aus Vietnam und die wurde angezündet und über mehrere Tage und Hoyerswerda und das waren eben alles Phänomene im Osten, wo sich die Bürger versammelt haben und unter Zuschauen der Polizei sozusagen ihre fremdenfeindlichen Hass ausgelebt haben.
Genau. Und dann, was halt bei mir individuell nochmal, was heißt individuell, also bezogen auf meine serbischen Wurzeln, dann kam dieser Jugoslawienkrieg. Und das war schon krass so, weil plötzlich kommt irgend so ein Dude an, so, hey, bist du auch Jugo? Das war früher cool, dann so zwei, drei Wörter auf Jugo geredet und dann waren wir Freunde, egal ob das jetzt Kroate, Bosnien oder irgendwas war. Und dann kam das plötzlich so, was bist du? Und dann, wenn du Pech hast, ist es ein Bosnier und wenn du Pech hast, sind es fünf Bosnier halt so. Und was bist du? Ja, Serbe. Also Serbe halt, was soll ich machen? Also, das war da, aber das muss man auch sagen, unter den Jugos, ich habe da unangenehme Erlebnisse gehabt, so, aber es war nicht sehr viele. Was viel, viel krasser war, so plötzlich im Unterricht muss ich den Jugoslawienkrieg in Geschichte erklären halt so. Ja, David, du bist doch Serbe, was sagst du dazu? Und dann war das halt so, diese Situation, das beschreibe ich in diesem Track, der ich bin irgendwie, das war schon unangenehm, weil plötzlich muss ich quasi dann Stellung beziehen, dass ich gegen die Gräueltaten der Serben bin. Natürlich bin ich gegen die Gräueltaten von egal wem. Und es war ganz klar, wer hier, es war zu dem Zeitpunkt klar, wer die Bösen, wer die Guten sind in diesem Krieg. Das heißt, ich war immer in so einer Rechtfertigungssituation so. Aber das hat mich jetzt auch nicht deprimiert, sondern ich bin dann eher ein Forschertyp so. Das provoziert mich eher so. Und was aber dann auch noch war halt dann so auch so dieses Leute, die es halt Leute, die gegen Krieg sind so eigentlich gute Menschen, Pazifisten sagen, ja, ist schon schlimm, dass die da unten sich immer noch Religionskrieg liefern. Alter, welchen Religionskrieg? Das ist halt, das ist von mir aus dann, es ist keine, die sind nicht im Mittelalter da und haben sich wegen Religion umgebracht. Es geht um Macht und es geht um Gebiete und es geht um Machtansprüche halt so. Und die Religion ist immer ein nützliches Instrument, um halt Leute für den Krieg dann eben zu mobilisieren. Und das war dann schon auch irgendwas so, wo ich dann auch gemerkt habe, naja, okay, irgendwie, ich werde, also es ist so, ich bin jetzt irgendwie seit 15 Jahren lebe ich hier, habe einen deutschen Pass, spreche besser Deutsch, als ich Serbisch spreche.
Und als die meisten von euch übrigens, weil ich nämlich der beste Rapper bin.
Danke. Und diese ganzen Sachen halt so. Und dann irgendwie, ja, dann bin ich ja dann doch wieder der Jugo halt so. Und ja, in dem Fall dann auch der Serbe so.
Das sieht man so, wie schnell es geht, ne? Dieses Othering.
Ja, genau. Wie gesagt, ich habe nie darunter gelitten im Sinne von, dass ich das mich fertig gemacht hat. Das hat mich eher darin bestärkt, dass ich habe einen evolutionären Vorteil. Ich kann zwei Sprachen. Ich bin frei von Nationalismen. Ich fühle mich keinem Volk verbunden. Ich habe nichts, was ich eine Heimat nennen würde. Ich habe hier meinen Wohnort und natürlich eine Verbundenheit zu meiner Stadt, zu meiner engsten Community, aber doch nicht so was Abstrakten wie einem Land oder einem Volk.
Dann können wir nur hoffen, dass das Battle niemals endet. Aber vielleicht diese Nahaufnahme schon.
Genau, diese Nahaufnahme endet. Ja. Und aber du darfst, wir geben dir natürlich nochmal das Mikrofon zum Schluss, deine eigenen, oder das, was du hast uns ja Tracks mitgebracht. Und
einen Track anzahlen.
Einen Track anmoderieren, den du...
Zum Abschluss.
Okay, dadurch, dass wir jetzt hier, wie soll ich sagen, die letzten 100 Minuten des meiner, wie soll ich sagen, Ausschweifungen hier über diesen ganzen die ganze Migrationsgeschichte und so gesprochen haben, dann hört ihr jetzt von mir den Track "Der ich bin". Eigentlich hätte ich mir dann alles sparen können, was ich gerade erzählt habe, weil in dem Track sage ich eigentlich alles, was wesentlich ist. Also wir hören von unserem neuen Album 3.0, was jetzt draußen ist, den Track "Der ich bin".
Danke, dass du da warst. Oh, nicht abgesprochen.
Danke für die Einladung, war echt ein cooles Gespräch, hat Spaß gemacht. Cool, danke.
Ciao.